Ihr könnt gerne schon aufschlagen, das 11. Kapitel im Hebräerbrief, wo wir heute drei Verse miteinander betrachten werden, die Verse 20 bis 22. Ja, ihr Lieben, die meisten von uns besitzen seit einigen Jahren ein Smartphone. Das ist nicht mehr wegzudenken, es gehört quasi zu uns, zu unserem Leben. Und die meisten haben da drauf auch irgendwelche Social-Media-Apps, also hier als Gemeinde verwenden wir Signal und WhatsApp und was auch immer an diesen Dingern so existiert, ihr kennt das. Und das ist komfortabel, das hilft in ganz vielen Fällen, man kann schnell kommunizieren und Dinge absprechen und Ähnliches, oft auch über weite Entfernung kommunizieren. Aber wie schnell muss es eigentlich gehen? Was erwarten wir? Ich habe von Leuten gehört, die machen sich dann gleich Sorgen, wenn sie eine Nachricht schicken und nicht innerhalb weniger Minuten eine Antwort kriegen von ihrem Freund oder ihren Kindern oder wem auch immer. Und sie denken, oh, was ist los? Ich habe geschrieben und es kommt keine Antwort. Wir sind es mittlerweile gewohnt, ganz schnelle Antworten zu erhalten und wir erwarten das oft auch. Versuch's mal. Nimm mal einen deiner guten Freunde, er schickt dir eine WhatsApp-Nachricht und du antwortest ihm in einem Monat. Er weiß vielleicht gar nicht mehr, worum es ging. Ja, es ist sehr schnelllebig, es geht schnell, es muss schnell geantwortet werden. Und das sind wir gewohnt, auch in anderen Bereichen unseres Lebens ist es kaum noch wegzudenken, das muss schnell gehen. Ja, wenn man als Premium-Kunde gewisser Händler Dinge online bestellt, gerade noch bestellt man sie, am nächsten Tag sind sie schon geliefert. Und das soll ja noch schneller gehen, wenn dann mit Drohnen die Sachen geflogen kommen. Also es könnte am besten sofort. Ja, wir erwarten das. Wir sind da heute nicht mehr so in der Lage, den Quellekatalog zu lesen und eine Postkarte zu schicken und dann lange Monate darauf zu warten, bis die Post liefert. Also das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Wir erwarten das, dass Dinge schnell gehen. Können wir heute noch warten? Es fällt uns, glaube ich, so zunehmend schwer. Also wir müssen uns da gar nicht besser stellen als andere. Ich glaube, es fällt uns immer schwerer, dass wir uns gedulden, dass wir warten. Wir denken, wenn wir das machen, muss gleich sofort geschehen. Ja, das hat sich schon auch tief in unser kollektives Dasein hier so hineingefressen. Aber gerade im Glaubensleben kann so eine Erwartung und so eine Einstellung fatal sein. Und frustrierend. Denn das ist, was Gott von uns möchte. Gott möchte, dass wir Geduld lernen. Langmut. Dass wir ihm beharrlich nachfolgen. Und er lässt sich manchmal Zeit. Weil manchmal ist es ja auch so, wenn wir beten, dann erwarten wir sofort schlagartig Gebetserhörung am nächsten Tag, spätestens, übernächsten Tag. Aber Gott hat Zeit. Gottes Uhren ticken anders. Und unser Predigttext, den wir heute lesen, er zeigt uns so deutlich, dass Gott und seine Zeit anders bemessen ist. Seine Uhren ticken anders. Gott verspricht etwas. Er macht eine Zusage. Und wenn Gott etwas sagt, dann passiert das auch. Aber wie wir es bereits im Leben Abrahams gesehen haben, er hat Zeit. Zwischen dem Versprechen, zwischen der Verheißung Gottes und dem, dass sie in Erfüllung geht, da liegt manchmal unglaublich viel Zeit. Und wir hatten uns bei Abraham schon angesehen, wie er nervös geworden ist und Sarah, und sie versucht haben, dem doch noch mal ein bisschen nachzuhelfen, was nicht unbedingt hilfreich war. Und nicht selten liegt sogar so viel Zeit dazwischen, dass eine Lebensspanne nicht mal ausreicht. Sondern die nächste, die übernächste, vielleicht sogar die überübernächste Generation oder noch später mitten im Blick gerät. Gott verspricht etwas, aber es dauert. Gott denkt nicht selten und Gottes Wort nicht selten in Generationen. So dass der Tod eines Gläubigen nur so ein kleiner Zwischenstopp für Gottes Segen ist, der noch aussteht, den Gott versprochen hat, der auch kommen wird. Aber Abraham hat es nicht erlebt, Isaak nicht, Jakob nicht, Josef nicht. Die drei werden wir uns heute noch ansehen. Es dauert. Wahrer Glaube, und das ist, worin uns diese Männer ein großes Vorbild sein werden, wahrer Glaube ergreift und begreift das, auch wenn uns das gewiss nicht immer leicht fällt. Glaube blickt segnend über den Tod hinaus und reicht sozusagen den Staffelstab in die nächste, übernächste Generation weiter. Hört Gottes Wort. Hier in Hebräer 11, diese drei Verse, Vers 20 bis 22. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Drei Glaubensvorbilder werden uns hier vorgestellt, die alle etwas gemeinsam haben. Als ihr Leben in dieser Welt zu Ende kommt, als sie dem Tod nahe sind, als sie sterben, ist ihr großes Lebensthema noch nicht zu Ende. Ihr Lebensthema geht weiter. Drei Männer, die im Glauben leben, im Glauben sterben und über den Tod hinaus durch ihren Glauben in die nächste Generation, in die übernächste Generation und sogar in ungeborene Generationen hinein noch wirken. Diese Glaubensvorbilder zeigen uns, wie wahrer Glaube nicht nur mit uns selbst etwas zu tun hat. Ich, mein Glaube, meine Beziehung zu Gott. Sondern mein Glaube hat etwas zu tun, auch mit meinen Kindern, meinen Enkeln, mit solchen, die noch gar nicht geboren sind. Mein Glaube hat etwas zu tun mit Menschen außerhalb von mir selbst und wirkt weit über den Tod hinaus, in die nachfolgenden Generationen. Er kann Segen wirken und soll das auch. Glaube blickt segnend über den Tod hinaus. So habe ich das überschrieben. Glaube blickt segnend über den Tod hinaus. Ein erstes gewiss über Gottes künftiges Heil. Glaube blickt segnend über den Tod hinaus, denn er ist sich des künftigen Heils Gottes gewiss. Und Isaak lebt diesen Glauben. Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge, den Jakob und den Esau. Isaak fühlt sich alt und schwach. Er denkt, er muss wohl, in naher Zukunft sterben. Und er macht sich dran, seinen Sohn, eigentlich möchte er gerne den Esau segnen, aber dann bekommt doch der Jakob den ersten Segen. Er kennt diese Geschichte mit all diesen Verwicklungen, aber er denkt, er ist schon nahe dem Tode. Es dauert noch über 40 Jahre, bis er dann tatsächlich stirbt. Ja, er hat das eigentlich ein bisschen falsch abgeschätzt. Aber er sieht das so quasi schon so vor sich und denkt, dass er jetzt bald sterben muss. Und dann segnet er seine Söhne Jakob und Esau. Und das ist hier bei diesen Segnungen, von denen wir hier hören, schon nochmal eine Kategorie stärker als das, was man heute vielleicht allgemein unter Segen versteht, wo ich jemandem etwas Gutes zuspreche, etwas Gutes wünsche, einen Segen mitgebe. Der Segen, von dem hier die Rede ist, ist nicht nur eine fromme Fürbitte. Im Mund Isaaks ist es so wie eine prophetische Verheißung, aber auch wie eine Besitzübertragung in Bezug auf das Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen verheißen hat. Ja, er gibt das mit weiter. Er sagt, hier, wir haben hier diese Verheißung Gottes. Die haben wir eigentlich schon von Abraham. Aber ich habe sie nochmal bekommen, werden wir gleich sehen. Und ich gebe sie weiter, denn es hat sich noch nicht erfüllt, ist noch nicht erledigt. Das Thema meines Lebens, Landverheißung, ist noch nicht geschehen. Ja, ich gebe diesen Segen, den Gott versprochen hat, weiter. Und so sind diese Segnungen der Patriarchen oft auch prophetische Weissagungen über die Zukunft ihrer Nachkommen. Das ist in einer Qualität, wie wir heute keinen Segen mehr sprechen können. Aber damals war das so. Weissagungen über die Zukunft, die der Herr ihnen mitgegeben hat. Und Isaak hat diesen Blick nach vorn, über seinen Tod hinaus. Denn Gottes Verheißung, die auch an ihn erging, steht für ihn einfach noch aus. Also wenn ihr möchtet, können wir mal nachgucken in 1. Mose, Kapitel 26. 1. Mose, Kapitel 26, dort spricht Gott zu Isaak. In den Versen 3 bis 5. Dort sagt er zu ihm, halte dich als Fremder auf in diesem Land. Also er ist da gerade nochmal in so einer Hungersnotphase nach Ägypten unterwegs. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe und ich werde deinen Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gesetze, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir, ach, das klingt ja wirklich ganz genau so wie die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und Abraham hat sie ja quasi auch nur von Ferne gesehen. Und es war noch nicht erfüllt in seinem Leben. Und jetzt ist Isaak an der Stelle und Gott sagt, dir gilt genau die gleiche Verheißung. Du hast dieselbe Verheißung sozusagen, die Abraham erhalten hat, diesen Staffelstab, der wurde an dich übertragen. Diese Verheißung gilt dir. Und jetzt sitzt Isaak da mit seinen zwei Söhnen. Naja, viel ist das auch noch nicht. Und kein großes Volk, Land gehört ihm auch nicht. Ja, das verheißene Land, da sind sie unterwegs mit ihren Zelten, aber es gehört ihnen nicht. Und er gibt diese Verheißung und diesen Segen weiter an Jakob und Esau. Und so sehen wir, dass Isaaks Familie eben nicht besonders groß ist. Das verheißene Land gehört ihnen nicht, genauso wie bei Abraham. Aber Gottes Verheißung hat damit kein Ende. Die steht einfach noch aus. Und sie gilt immer noch. Und Isaak glaubt das. Und er reicht das weiter in die nächste Generation. Und auch wenn das hier jetzt nicht in Hebräer 12 nicht weiter ausgeführt wird, uns ist das ja allen bekannt, dass gerade diese Segnung von Jakob und Esau ja nicht so ganz glatt verlief, dass da Betrug mit im Spiel ist und Bruderzwist und all diese Geschichten, wird hier gar nicht erwähnt. Es wird hier nur genannt, dass sie beide von Jakob einen Segen empfangen. Und so empfängt Jakob diesen geistlichen Segen Isaaks. Er ist der Träger des verheißenen Samens. Aus ihm wird später tatsächlich einmal der hervorgehen, der uns Heil gebracht hat, nämlich Jesus Christus. Ja, von Abraham, Isaak, Jakob geht das weiter bis hin zu Jesus. Da ist Esau der zwar Erstgeborene außen vor. Dieser geistliche Segen, diese Heilslinie geht durch Jakob weiter und diesen Segen empfängt Jakob auch hier. Und der Erstgeborene Esau empfängt nach dem Zweitgeborenen Jakob den Segen. Und wenn man das so liest, klingt das fast manchmal eher wie ein Fluch und nicht unbedingt wie ein Segen. Aber auch ihm wird wenigstens ein irdischer Segen verheißen. Er bekommt auch etwas zugesprochen. Und wie ihr wisst, das Land Edom ist ja dann sozusagen sein Erbteil und er hat auch da ein Land verheißen bekommen. Und so blickt Isaak segnend über den Tod hinaus, denn er ist sich dieses künftigen Heils Gottes gewiss. Er weiß, Gott wird sein Versprechen erfüllen. Konkret dieses irdische Versprechen nach dem verheißenen Land und nach diesem großen Volk, aber auch diese Heilsverheißung, die letztendlich bei Jesus ihre Erfüllung findet und durch Jakob weitergetragen wird. Was lernen wir von Isaak? Er wird uns hier vorgestellt als ein Glaubensvorbild. Und von ihm lernen wir schon, weil er ist der Erste, wo wir das hören, dass Eltern ihre Kinder segnen sollen und segnen dürfen, vielleicht auch segnen müssen. Was ist damit gemeint? Wir können heute keine prophetischen Aussagen mehr über unsere Kinder machen. Wir haben keine solchen direkten Verheißungen Gottes, dieses wird dein Land sein und du wirst zu einem großen Volk und Ähnliches. Das haben wir nicht. Sowas können wir nicht weitergeben. Das konnten die Erzväter tun. Aber wir können unsere Kinder segnen und für sie Gottes Wohlwollen, Gottes Güte erbitten. Woher kommt der Segen? Segen heißt, dass jemand von Gott Gunst empfängt. Ganz konkret finden wir das im Hebräerbrief mal im 6. Kapitel in Vers 7 auch angesprochen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für denjenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Also hier, das ist so ein landwirtschaftliches Bild. Ja, wenn es genug Feuchtigkeit hat und das Land genug, also dann eben großen Ertrag hat, ist es ein Segen von Gott, heißt es hier. Ja, eine Gunst Gottes. Aber wir lernen hier von Isaak auch eben, dass die Gläubigen nicht nur für ihre eigene Zukunft sorgen und für das Beste, sondern eben auch für die ihrer Kinder, für ihre Kindeskinder. Und darum segnen sie dieselben. Und wir hören hier auch, wie Gott diese Gebete erhört. Dass wir die Kinder etwas Gutes mitgeben, einen Segen vom Herrn. Aber gerade auch ein zweites aus diesen unterschiedlichen Segnungen, die Jakob und Esau empfangen, können wir noch etwas lernen. Denn es ist nicht nur entscheidend, was wir unseren Kindern an geistlichem oder auch an materiellem Erbe hinterlassen, sondern wie sie dieses Erbe dann auch weiterführen. In der Tat, diese Tat Isaaks, der ein Vater war und seine Kinder segnete, zeigt es, dass es eben eine Pflicht der Eltern ist, ihre Kinder zu segnen. In richtiger und notwendiger Konsequenz folgt daraus, dass Kinder den Segen ihrer Eltern auch suchen sollten. Das heißt, es liegt nicht nur daran, wie Isaak segnet, sondern auch, was Jakob und Esau daraus gemacht haben, dass sie von ihm Segen empfangen haben. Das betrifft uns ja selbst auch. Wie gehen wir mit dem Segen unserer Eltern um, wenn wir gläubige Eltern haben, die uns vielleicht auch einen geistlichen Segen mitgeben? Oder wenn wir zumindest Glaubensvorbilder haben und ihren geistlichen Segen weitertragen. Und das betrifft dann auch vor allen Dingen unsere Kinder, die einmal unser geistliches Erbe antreten und weiterführen dürfen. Tun Sie das in einer Gott wohlgefälligen Weise? Nehmen Sie dieses Erbe an, diesen Segen vom Herrn, dass Sie es Ihnen mitgeben, was es heißt, dem Herrn in Treue und im Glauben zu folgen, was es heißt, sein Wort hochzuachten, in einer bibeltreuen Gemeinde zu leben, Teil einer solchen Gemeinde zu sein. Nehmen Sie dieses Erbe und tragen es im Glauben weiter. Thomas Manton bemerkt hier sehr treffend, es ist viel besser, Erbe des Glaubens und der Religion unseres Vaters zu sein, als Erbe der Ländereien und Besitztümer unseres Vaters. Und Esau ist und bleibt uns hier ein warnendes Beispiel. Er wird hier nur mit Namen erwähnt. Er empfängt einen Segen von Isaak. Aber wir lesen von ihm im Hebräerbrief dann im nächsten Kapitel noch einmal und wir sehen, wie furchtbar sie um ihn bestellt ist, in den Versen 14 bis 17 in Kapitel 12, wo es heißt, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Esau bleibt ein warnendes Beispiel. Esau wurde mit zeitlichem Segen gesegnet, er hat Land erhalten, aber mit keinem geistlichen Segen. Zeitliche Dinge, die den Gottlosen gegeben werden, sind ein Segen und kein Segen zugleich, denn sie sind Segnungen in Bezug auf Gott, der sie gibt, aber sie sind keine Segnungen in Bezug auf den Menschen, die sie empfangen und sie falsch gebrauchen. Auf der anderen Seite gilt, Teil der Gemeinde zu sein, ist ein sehr großer Segen. Esau durfte sich auf den Bergen austoben, Jakob aber sollte das Land besitzen, in das Gott seine Nachkommen bringen würde. Theodosius, ein alter Kirchenvater, sagte einmal, es ist ein größeres Privileg, Mitglied einer Gemeinde zu sein, als Kaiser der ganzen Welt. Welches Erbe nehmen unsere Kinder mit? Ist es das bisschen Zeug, was wir hinterlassen, was sie sich vielleicht am Ende noch drüber streiten oder dem Sperrmüll anheimgeben oder keine Ahnung, was sie damit machen? Oder ist es ein geistliches Erbe, das Bestand hat? Tragen Sie dieses Erbe weiter als ein Segen, diesen Glauben der Eltern. Isaaks Glaube blickt segnend über den Tod hinaus, denn er ist sich des künftigen Heils gewiss. Welchen Segen reichen wir an unsere Kinder weiter? Welchen Segen unserer Eltern tragen wir weiter? So gut es ist, unseren Kindern auch etwas Materielles zu vererben, so wichtig ist es und unendlich viel wichtiger, dass sie ein geistliches Erbe empfangen und dies weitertragen. Isaaks Glaube blickt segnend über den Tod hinaus. Er ist sich des künftigen Heils gewiss. Er hat noch den kommenden Messias vor Augen, dessen Segenslinie über Jakob dann fortgesetzt wird. Wenn wir mit Gewissheit auf das künftige Heil blicken, dann blicken wir noch weiter in die Vollendung der himmlischen Herrlichkeit. Und ein Segen, den wir Eltern unseren Kindern wünschen, ist doch genau das, dass wir ihnen das mitgeben wollen, dass sie nicht an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt und Gericht hält, dastehen und zur Linken in die Verdammnis gehen, sondern dass sie diese ewige Herrlichkeit als ihr Erbe finden, dass sie dieses Erbe des Heils empfangen und diesen Segen durch ihre Eltern auch weitergetragen bekommen. Lass uns das eine große Lektion sein. Isaak blickt segnend über den Tod hinaus, denn er ist sich des zukünftigen Heils gewiss. Werfen wir jetzt einen Blick auf Jakob, der diesen geistlichen Segen weiterführt. Ein zweites getragen von Gottes kontinuierlicher Fürsorge. Jakobs Glaube blickt getragen von Gottes kontinuierlicher Fürsorge segnend über den Tod hinaus. Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Jakob zieht während dieser siebenjährigen Hungersnot, die damals im Land war, nach Ägypten, wo sein totgeglaubter Sohn Josef der zweite Mann im Staat ist. Wenn wir uns dieses Leben Jakobs nochmal so im Geist nochmal vor Augen führen, der hat so viel durchgemacht. Der hat so viel wirre Dinge erlebt, gerade auch in seiner Familie. Aber jetzt ist er in Ägypten, wo Josef der zweite Mann nach dem Pharao ist. Und Josef hat dort bereits zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Sie werden hier jetzt gar nicht namentlich erwähnt, aber diese beide segnet Jakob. Und Jakob ist schon alt, er ist schon altersschwach und er geht so immer mehr dem Tod entgegen. Er ist so auf dem Weg hin zu seinem letzten, also hin zum Sterben, aber es ist nicht, wenn wir das hier lesen, eigentlich gemeint, es ist so quasi eher so altersschwach, ja, er ist so schon dem Sterben nah. Und ganz ähnlich, wie er es selbst erlebt hat und sein Bruder Esau, segnet er jetzt die Söhne Josefs und er segnet den Zweitgeborenen vor dem Erstgeborenen. Ja? Josef versucht es ja noch zu korrigieren, aber Jakob sagt, nein, nein, so ist es richtig, so ist es gewollt. Aber anders als Isaak, der ja so hinters Licht geführt wurde, tut Jakob das ganz absichtlich und mit Bewusstsein. Und was macht Jakob da? Er geht hier an seine beiden Enkelsöhne, Ephraim und Manasse, zwei Söhne, die als einzige jetzt nicht in der Familie im verheißenen Land geboren waren, sondern eben in Ägypten geboren sind. Und er adoptiert sie. Sie sind außerhalb des verheißenen Landes geboren. Und er adoptiert sie sozusagen anstelle von Ruben, der das Erstgeburtsrecht so verwirkt hat, sodass dieser doppelte Segen für den Erstgeborenen über Josef an die Enkel weitergereicht wird. Und so hat Gott für passenden Ersatz gesorgt und Jakob erlebt hier, wie Gott auch hier in dieser Sache kontinuierlich für ihn sorgt, dass für den Erstgeborenen Segen ein würdiger Ersatz da ist. Und aus diesem Doppelsegen, den Josefs Söhne durch sozusagen ihren Großvater ja im Grunde empfangen, der sie adoptiert, können wir auch etwas lernen. Ephraim, der Jüngere, wird gegenüber Manasse, dem Älteren, bevorzugt. Ihm wird die Herrschaft oder die Vorherrschaft übertragen. Und daraus lernen wir, dass es nicht nur einen Unterschied gibt zwischen den Segnungen, die Gottlose und Fromme empfangen, wie das bei Jakob und Esau der Fall war, ja, wo Esau der Gottlose war, der auch einen Segen kriegt, der aber nur irdisch ist und nur keinen geistlichen Wert hat und Jakob sowohl den irdischen als auch den geistlichen Segen empfängt, sondern wir haben hier jetzt zwei gottesfürchtige Menschen, Ephraim und Manasse, die beide einen Segen empfangen, aber der auch unterschiedlich ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Segnungen von Gottesfürchtigen und anderen Gottesfürchtigen. Und so reicht es nicht nur, einen geistlichen Segen von seinem Vater zu empfangen, sondern es kommt auch darauf an, was aus diesem Segen wird. Ob wir ihn pflegen, ob er sich voll entfaltet oder einfach nur kümmerlich vor sich hin vegetiert. Und es kann da ganz leicht sein, dass in der nächsten Generation oder auch der übernächsten sich dieser geistliche Segen ganz unterschiedlich entfaltet. Und wir können noch etwas weiteres lernen. Wir lesen hier, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete über der Spitze seines Stabes. Wir lesen hier von dem Stab Jakobs. Der spielt für ihn eine ganz große Rolle in seinem Leben. Er hat ihn offensichtlich Zeit seines Lebens begleitet. Jakob ist einst nach diesem Segen, den er vom Vater empfangen hat, ihr kennt die Geschichte, ist er nach Haran geflohen, zu Laban. Und als er dann von dort nach einigen Jahren wieder zurückkehrt ins verheißene Land, erinnert er sich an Gottes Treue. Wir lesen das in 1. Mose 32, Vers 11. Und wenn ich es richtig verstehe, denke ich, so ist es auch gemeint, daran hat Jakob gedacht, an diese Begebenheit. 1. Mose 32, Vers 11, da sagt er dann, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Ja, mit diesem Stab bin ich hingezogen, er ist mit diesem Stab unterwegs. Und erinnert sich mit diesem Stab in der Hand an die Treue Gottes. Dieser Stab hat ihn all die Jahre begleitet. Und diese Jahre, die Jakob durchlebt hat, die waren wirklich alles andere als einfach. Er flieht vor Esau nach Haran zu Laban. Er kommt zurück, er hat furchtbar Angst vor seinem Bruder. Er teilt seine Familie in zwei Lager, er hat Angst, er wird umgebracht. Dann hat sich das irgendwie sortiert. Dann kommt es in Sichem zur Katastrophe und er hat Angst, die ganze Familie wird ausgelöscht, nachdem seine Söhne dort dieses Massaker anrichten. Und dann geht es weiter, die Söhne machen viele komische Dinge, ja, und er kann denen nicht über den Weg trauen. Schließlich überlegen sie, den Josef umzubringen, aber sie sind dann doch nochmal nett zu ihm und verkaufen ihn nur als Sklaven. In solchen Familie, totales Chaos. Und die Frauen, die er hat, die vertragen sich auch alle nicht miteinander. Es ist nicht einfach für ihn, aber er hat diesen Stab. Und er sieht, wie der Herr ihn führt und dass Gott ihm ständig beisteht und treu ist und gütig und gnädig. Bei all diesen Windungen und Fügungen, die er so nicht vorausgesehen, so nicht erwartet hätte in seinem Leben. Und jetzt ist er hier in Ägypten bei seinem totgeglaubten Sohn Josef. Und er denkt, dieser Stab, was hat der mich begleitet? Was habe ich alles erfahren? Aber Gott war treu. Gott war bei mir, all diese Jahre hindurch, all diese Schwierigkeiten hinweg. Gott hat mich geleitet, Gott hat stets für mich gesorgt. Gott ist so gut zu mir. Und daran erinnert sich Jakob in diesem Moment, als er die Söhne Josef segnet. Und so ist uns Jakobs Geste auch in jedem von Gottes Volk ein Glaubensvorbild. Wir lesen nochmal ähnliche Begebenheiten im Volk Israel. Am Vorabend, nachdem sie dann das Land Ägypten tatsächlich verlassen, lesen wir von ihnen, dass sie das Passafest feiern. Und das sollen sie tun und essen mit ihrem Stab in der Hand. Das erinnert uns fast hier an diesen Jakob, der auch so den Stab in der Hand hat. Und wir lesen bei Markus 4, Vers 8, dass den Jüngern befohlen wird, dass sie nichts auf die Reise mitnehmen als nur einen Stab. Und so stützt sich Jakob auf seinen Stab, um zu erklären, dass er auf ein anderes, auf ein besseres Land hofft und hier nur Gast und Pilger ist. Und das soll uns auch so eine Erinnerung sein. Ja, wir können oft so einen eigenen Stab quasi, wenn wir vielleicht auch nicht physisch einen haben, aber doch so im Geiste mitführen und sagen, ja, auch wenn in diesem Leben so viel schief geht und anders, als wir es planen und denken, Gott ist treu. Ich bin nur Pilger hier auf Erden. Und Gott steht mir bei. Es ist die Geste, mit der er öffentlich seine Demut und Dankbarkeit gegenüber Gott für seine große Barmherzigkeit auch zeigt, die ihm zuteil wird. Und seinen Glauben an Gott ausdrückt und erklärt, Gott, du bist so gut. Du warst immer kontinuierlich bei dir. Und in diesem Sinne können auch wir uns vor Gott auf den Stab stützen und bekennen, Gott, du bist treu. Gott, du hast mich geleitet. Gott, du hast stets für mich gesorgt. Und so stützt sich Jakob nicht nur auf seinen Stab, weil er alt ist und schwach, das ist er wahrscheinlich auch. Übrigens am Rande bemerkt, wir haben heute Morgen über Haltung beim Gebet gesprochen. Ja, also Jakob ist so alt, dass er sich irgendwie auf seinen Stab stützt. Ob er jetzt da noch gesessen ist, gelegen hat oder also nur irgendwie so schief gestanden ist, wissen wir nicht. Aber das kann auch sein, ne? Wenn man jetzt so eine Schwäche hat, ist das völlig in Ordnung. Aber er stützt sich eben nicht nur darauf, weil er alt ist. Er stützt sich darauf, um Gott anzubeten, heißt es hier. Das ist sein Anliegen. Er betet Gott an. Wie die Menschen leben, so sterben sie zumeist auch. Jakob wurde sein Leben in der Anbetung Gottes erzogen. Und er lebte darin sein ganzes Leben lang. Und so wie er lebt, stirbt er. Und als er stirbt, betet er Gott an und er stützt seinen Körper auf die Ende des Stabes. Diese Wahrheit gilt auch heute und wird auch für immer gelten. Ein Mensch soll im Lauf seines Lebens anbeten. Unser Leben soll ein Gebet sein. Und nicht nur am Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben soll ein Gebet sein. Betet alle Zeit. Lasst uns unseren ganzen Alltag einen Gottesdienst sein. Ja? Unser Leben sei ein vernünftiger Gottesdienst. Und so betet Jakob hier auch am Ende an und so ist er auch am Ende eben fähig, Gott zu preisen, selbst in seiner letzten Stunde ihn noch anzubeten. Und ein gesunder Eifer wird nicht mit einem verfallenen Körper zurückgehen. David sagt einmal im Psalm 92 über die alten Leute, sie werden sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sie sind saftvoll und grün. Wenn wir also in unserem Alter Eifer zeigen wollen, müssen wir in der Jugend damit anfangen und das festigen unser Leben hindurch. Und dann wird es zur Zeit des Todes die größte Blüte entfalten. Wir denken oft vielleicht nicht übers Sterben nach, aber eines Tages müssen wir sterben. Wie werden wir sterben? Mit einem glaubensvollen Herzen? Wenn wir unser ganzes Leben mit Treue Gottes erfahren haben, seine Begleitung und seinen Segen, und wenn es noch so hart war wie bei Jakob, werden wir auch im Sterben Gott aus Herzen anbeten können. Da ist uns Jakob ein großes Vorbild drin. Jakobs Glaube blickt getragen von Gottes kontinuierlicher Fürsorge über den Tod hinaus. Was für ein herrliches Glaubensvorbild hat er uns hier hinterlassen. Er lebt im Glauben, er führt ein Leben der Anbetung, er lebt Gottes Treue und Fürsorge und stirbt schließlich anbetend im Glauben. Und sein Glaube wirkt noch weit über seinen Tod hinaus. Jakob empfängt den Segen seines Vaters Isaak und er reicht den Segen weiter, hier an dieser Stelle an seine Enkelkinder. Und Josef geht jetzt noch einen Schritt weiter im dritten Vers werden wir uns das anschauen. Er ist getrost durch die kommende Erlösung. Josefs Glaube blickt getrost durch Gottes kommende Erlösung über seinen Tod hinaus. Sein Segen richtet sich noch an Generationen, die noch nicht mal geboren sind. Also Isaak hat seinen Sohn gesegnet, Jakob segnet die Enkel und Josef segnet Generationen, die noch gar nicht geboren sind. Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Diese Generation, die ausziehen wird, ist noch nicht geboren. Und da sehen wir, wie langsam Gottes Uhren ticken können. Und wie viel Geduld Gott von seinen Segensträgern erwartet. Es sind ungefähr 200 Jahre vergangen, seit Gott den ersten Bund mit Abraham geschlossen hat. 200 Jahre, seitdem diese Verheißung, du wirst ein großes Volk werden und dieses Land erben, im Raum stehen. Jetzt sitzen sie in Ägypten. Und kein einziger der verheißenen Nachkommen Abrahams lebt noch im verheißenen Land. Und auch Josefs Leben geht zu Ende. Und er ist der zweite Mann Ägyptens, gleich der nächste nach dem Pharao. Also er ist würdig genug, einbalsamiert werden, ein großes Staatsbegräbnis zu erhalten. Und bis heute ist ja diese alte ägyptische Kultur dafür bekannt, wie sie die Toten einbalsamiert und mumifiziert haben. Das kann man bewundern im Tal der Könige oder auch in den Pyramiden. Das konnten die. Und Josef hat natürlich ein solch eine stattliche, ehrenvolles Begräbnis dann auch, war ihm auch zugesprochen. Aber was tut er? Er identifiziert sich mit seinem Volk Israel. Er sagt nicht, dann hätte ich auch gern so ein schickes Grab im Tal der Könige oder vielleicht noch eine kleine Pyramide irgendwo. Nee, er will, dass man, wenn man dann Ägypten mal verlassen wird, seinen Sarkophag mitnimmt. Diese Mumie mitnimmt zurück ins verheißene Land. Und das machen die später auch. Das Volk erinnert sich an diesen Wunsch, an diese Bitte des Josef. Man wusste wohl auch, wo dann dieser Leichnam noch war. Und dieser Sarkophag, vermute ich mal. Also exakt wird es nicht beschrieben, aber man hat ihn mitgenommen und bringt ihn dann, also wir lesen in 2. Mose 13, Vers 19, wer das mal nachlesen will. Und dann nach der Wüstenwanderung wird er schließlich im verheißenen Land in Sichem beigesetzt. In Josua 24, Vers 32 lesen wir das. Warum tut Josef das? Sagt er, bitte denkt, wenn ihr dann einstmals in einer Generation, die noch nicht geboren ist, wenn ihr dieses Land verlasst, um in das verheißene Land zu gehen, dass ihr meinen Sarkophag mitnehmt, meine Mumie mit euch mitschleppt und dann dort im verheißenen Land bestattet. Matthew Henry nennt 5 Gründe. Ich denke, die sind sehr gut überlegt und können gut seine Beweggründe darstellen. Josef tut das, um zu bezeugen, dass er zwar in Ägypten gelebt hat und in Ägypten gestorben ist, aber eben nicht als Ägypter, sondern als Israelit. Und ein zweites, dass er ein bedeutendes Gräbnis in Kanaan, einem prächtigen Ägypten, vorzieht. Als drittes, dass er mit seinem Volk so weit gehen will, wie er kann, obwohl er nicht so weit gehen kann, wie er will, weil er muss sterben. Ein viertes, dass er an die Auferstehung des Leibes glaubt und an die Gemeinschaft, die er mit den bereits verstorbenen Heiligen hat, sodass er auch mit seinem Leib in die Gemeinschaft mit den Toten haben möchte, die ihm da vorangegangen sind und die an den Herrn geglaubt haben. Und ein fünftes, um eben auch dem Volk zu versichern, dass Gott mit ihnen in Ägypten sein und sie zu seiner Zeit auf seine Weise daraus befreien wird. Auf jeden Fall tut Josef das, weil er im Glauben über seinen eigenen Tod hinausblickt. Er weiß gewiss, dass Gott sein Volk aus Ägypten zurück ins verheißene Land Kanaan führen wird. Und er weiß, dass dieser Tag der Erlösung aus der dann Sklaverei in Ägypten auch kommen wird. Und sein Glaube ändert nicht am Grab. Und auf diese Weise motiviert er auch die Israeliten durch seinen letzten Wunsch, ebenfalls auf Gottes Erlösung aus Ägypten zu warten und zu hoffen. Calvin erkennt hier genau dieses Anliegen Josefs, der sagt, wenn er befiehlt, seine Gebeine von dannen zu führen, so geschieht es nicht seinetwillen, als ob er im Lande Kanaan süßer und besser gebettet wäre als in Ägypten. Es ist ihm nur darum zu tun, das Verlangen und die Sehnsucht seines Volkes nach Errettung kräftig anzufachen, sowie auch den Glauben zu stärken, damit sie umso gewisser auf ihre endliche Befreiung hofften. Er will dem Volk sagen, hier, Gott ist treu. Diese Verheißung gilt weiter. Es wird kommen. Der Tag wird kommen. Nehmt mich mit. Ja, nehmt mich mit, wenn ihr aus Ägypten weggeht. Und es ist am Ende eigentlich völlig egal, wo man bestattet wird. Muss man vielleicht am Rande dazu erwähnen. Die meisten Israeliten, die dann in Ägypten gelebt haben, sind auch in Ägypten gestorben und in Ägypten begraben worden. Das ist nicht das Entscheidende. Aber Josef, so als Anführer, er hat ihnen das so mitgegeben, damit sie eben diese Hoffnung haben, diesen Blick nach vorn und das nicht vergessen. Gott hat euch eine Verheißung gegeben und er wird sie erfüllen zu seiner Zeit. Und so blickt er getrost durch den Tod hindurch auf Gottes kommende Erlösung und hinterlässt uns hier auch ein Glaubensvorbild. Denn wenn unser Tag kommt, an dem wir aus der Welt scheiden, ist damit unser Leben auch nicht vorbei. Und wir dürfen mit Paulus bekennen in Philipper 1,21, das Leben ist für mich Christus, das Sterben Gewinn. Oder in Römer 14, Vers 8, denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wenn wir glauben wie Josef, Jakob und Isaak, dann ändert unser Glaube nicht mit dem letzten Atemzug hier in dieser Welt. Wenn wir sterben und unser Leben zu Ende geht, dann dürfen wir mit Josef auf diese kommende Erlösung blicken. Und für uns bedeutet das die Auferstehung der Toten, das letzte Gericht und die ewige Herrlichkeit beim Herrn. Wir dürfen gewiss sein und getrost. Und möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir im Glauben leben und im Glauben sterben. Und möge es noch mehr Gnade schenken, dass wir gerade in der schweren Stunde unseres Todes die größte Kraft des Glaubens entfaltet erleben und weit über unser irdisches Leben noch hinausblicken können. Bin ich so weit, dass ich im Glauben über den Tod hinaus segne? Bin ich überhaupt bereit zu sterben? Bin ich vorbereitet auf diesen Tag, der kommen wird? Mit Jesu Tod, hat Auferstehung, hat der Tod seine Macht endgültig verloren. Ja, wir müssen alle sterben, das wissen wir. Aber das ist nur der Eintritt in das ewige Leben beim Herrn. Wir sollen uns nicht fürchten, ins Grab gelegt zu werden, jetzt, wo wir von einer so herrlichen Auferstehung aus dem Grab hören. Das ist der Weg, auf dem der Körper in den Himmel kommt. Das ist der Weg, den ein jeder Mensch beschreiten muss, aber der Tag der Auferstehung wird kommen. Aber reicht mein Glaube nur bis zum Grab oder auch geht er darüber hinaus? Habe ich einen Segen bei mir, den ich weitergeben kann an meine Kinder in die nächste Generation, vielleicht an meine Enkel, vielleicht sogar noch an Generationen, die nicht geboren sind? Weiten uns Isaak, Jakob und Josef den Horizont für unseren Glauben? Begreifen wir, wie unser Glaube nicht nur irgendetwas mit uns selbst zu tun hat, sondern auch mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln und vielleicht noch in viel weitere Kreise hinein. Dass wir einen Segen haben, den wir weitergeben dürfen. Ich befürchte, wir sind oft sehr, sehr viel mit uns selbst beschäftigt. Oft vielleicht glücklich, wenn wir den Tag irgendwie so überstanden haben, ohne in irgendwelche größeren Sünden gelatscht zu sein. Aber seht euch diese Männer an. Ihre Perspektive ist groß und weit und reicht nach vorne. Und sie sagen nicht, ich will es erleben und möglichst instant sofort. Ich bestelle und es ist morgen da. Sie haben Perspektive und Horizont, der weit über ihr Leben hinausgeht. Und Gott hat diese Geduld mit seinem Volk damals gehabt. Er gibt Abraham die Verheißung. Und es dauert Jahrhunderte, bis sie tatsächlich erfüllt ist. Das hat die Männer dazwischen nicht verzweifeln lassen. Sie haben den Stab in der Hand und folgen Gott treu nach und beten sterbend über dem Stab Gott an. Was gebe ich meinen Kindern mit, wenn ich aus dieser Welt scheide? Was empfangen meine Kinder von mir als Erbe? Ein paar irdische Habseligkeiten, über die sie sich am Ende noch streiten? Oder empfangen sie einen geistlichen Segen? Einen geistlichen Segen, der unverwelklich ist und den ihnen niemand rauben kann. Ein geistlicher Segen, den ihnen kein Krieg, kein Mensch wegnehmen kann. Ein geistlicher Segen, der nur noch größere Frucht trägt. Thomas Manton mahnt uns, unser ganzes Leben lang sollten wir uns auf unsere Abschiedsrede und unseren Abschiedsgruß vorbereiten, damit wir nicht verschnupft aus diesem Leben scheiden, sondern mit Ehre für Gott und Trost für uns selbst von dieser Welt Abschied nehmen können. Christen, ist eure Abschiedsrede fertig? Ein Christ soll nicht wie ein Tier sterben, nur passiv sein, nur der Notwendigkeit der Natur nachgeben und das ist das Ende. Es ist schwieriger, gut zu sterben, als ihr wisst. Wie ist mein Glaube aufgestellt? Welche Perspektiven habe ich? Bin ich nur mit mir selbst beschäftigt? Oder sehe ich, dass mein Glaube auch Wirkung hat? Weit über mich hinaus. Aber vielleicht sitzt du heute auch hier und merkst, dass du blank bist und nichts zu bieten hast. Und irgendwie wird dir bei diesem Gedanken mulmig, was habe ich schon, was ich mal weitergeben kann? Ich habe keinen Glauben, keine Hoffnung, nichts, was irgendwie über dieses Leben hinaus von Bedeutung ist. Wenn du genau im Licht dieser drei Glaubenszeugen, Isaak, Jakob und Josef, erkennst, dass dir das fehlt, was diese drei Männer hatten. Glauben, der segnend über den Tod hinausblickt. Dann geh auf die Knie und rufe den an, der dir diesen Glauben schenken kann. Ja, schenken möchte Jesus Christus. Komm zerknittert, wie du bist, aber ruf ihn an, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Befrei mich von meiner Sünde, die mich von dir trennt, die mich von dir fernhält und schenke mir wahren Glauben an dich. Glauben und Vertrauen auf dich. Und sei du selbst mein Glaubensstab wie einst bei Jakob, der mich durchs Leben begleitet und selbst im Tod noch an deine Treue, Gnade und Fürsorge erinnert. Sei du mein Ein und Alles. Ohne dich endet mein Leben im Grab wie bei einem Esau. Und es ist sinnlos. Und ich gehe ins Verderben. Aber mit dir macht mein Leben in dieser Welt Sinn. Und habe ich etwas, was ich weitergeben kann, auch in die nächste Generation hinein. Komm zu ihm, der allein deinem Leben Sinn und Ziel geben kann. Er gibt und erhält uns auch im Glauben, in einem Glauben, der nicht nur mit uns selbst beschäftigt ist, sondern einem Glauben, der weit über den Tod hinausblickt und über den Tod hinaus zum Segen ist für viele andere. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass uns diese Glaubensvorbilder darin ermutigen, unseren Blick von uns selbst wegzukriegen, auf Christus zu sehen, auf seine Treue, mit der er uns durchs Leben leitet, unser Leben im Gehorsam ihm gegenüber in einem lebendigen täglichen Gottesdienst führen. Aber dass wir dann auch im Glauben einen Segen weitergeben, der weit hineinträgt in die nächsten Jahrhunderte. Möge der Herr uns Gnade dazu schenken. Amen.